Die junge Generation ist faul, sie will nur noch Work-Life-Balance und sie ist nicht belastbar. Das hört man gerade ziemlich oft. Das Problem ist nur, über diese Generation wird viel gesprochen, aber selten mit ihr. Heute ist es anders, denn meine beiden Gäste gehören selbst zu dieser Generation. Ich übrigens auch. Max Prochaska und Maximilian Knack revolutionieren nämlich gerade das Azubi-Recruiting in Schulen, halten Workshops zur digitalen Mediennutzung und helfen Unternehmen dabei, junge Menschen für die Ausbildung und Arbeit zu gewinnen. Zu ihren Kunden gehören mittlerweile Unternehmen wie die Sparkasse, Edeka, Fielmann, DM, Tesla, Procter & Gamble und auch viele weitere Hidden Champions. Und heute wollen wir gemeinsam versuchen herauszufinden, wie tickt unsere Generation eigentlich wirklich und was Unternehmen verstehen müssen, wenn sie junge Menschen gewinnen wollen. Max, schön, dass ich heute hier sein darf.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Seid mal ehrlich, jetzt zu Beginn vorneweg eine Frage. Ihr arbeitet mit Jugendlichen, ihr arbeitet für Jugendliche, gehört selbst eigentlich, und ich ja auch, können wir noch zu dieser Generation mit dazu. Seht ihr euch als Teil davon oder schon eher als Übersetzer für die ältere Generation und für Unternehmen?
Ausgezeichnete Frage. Also ich sehe mich als Teil der Generation definitiv und sogar als jemand, der da vielleicht voranschreitet und was reißen will zusammen mit dieser Generation und zwar mit gebündelten Kräften, weil wir wissen, wie wir die Welt zu einem besseren Ort machen können und die alten weißen Männer sind es halt nicht mehr. Und gleichzeitig sehen wir uns aber natürlich in der Arbeit, die wir da tun, an den Schulen, in den Firmen, als Übersetzer, um das Generationenverständnis zu verbessern und den Jungen zu sagen, worauf es ankommt und was die Alten vielleicht haben wollen, wie sie erfolgreich werden können in ihrer Ausbildung, in ihrer Karriere und gleichzeitig andersrum, was müssten Ausbilder tun, damit sie diese Gen Z besser verstehen und alle glücklicher werden lassen können.
Siehst du das auch so, Max?
Ja, also ich sehe mich ein bisschen mehr als Übersetzer, weil ich glaube, ich einen sehr untypischen Weg für meine Generation angeschlagen habe. Und ich sehe es auch oft so, dass mich dann die Ausbilder fragen, der Unternehmen, ja, also wie muss ich denn jetzt eigentlich, wie erreiche ich denn die jungen Leute? Und meistens muss ich sagen, nicht so, wie ihr es gerade macht, aber vielleicht mit Tools, wie die Azubis so bietet.
Okay, was ist denn eure Erfahrung, wo da die größten Hindernisse sind? Also wenn euch jemand fragt, was würdet ihr sagen, sind die größten Missverständnisse über junge Menschen?
Dass sie faul sind und nicht arbeiten. Und das stimmt einfach nicht. Das sagen auch die Statistiken. Gerade gehen die Alten alle in Frührente. Und die Gen Z ackert sich den Arsch ab, um irgendwie neben dem Studium noch das Leben zu finanzieren in den viel zu teuren Mietwohnungen, macht Minijobs, Teilzeitjobs, Werkstudentenjobs und ist gewillt, was zu reißen. Also, dass sie faul sind, das ist Quatsch.
Aber du musst sie anzünden. Also, die Gen Z will angezündet werden. Die will begeistert werden von etwas und die will für etwas arbeiten, was Sinn stiftet. Und da unterscheiden sich, glaube ich, auch die Generation unserer Eltern und jetzt Gen Z zum Beispiel grundlegend. Ne? Also die Generation unserer Eltern, die ist arbeiten gegangen, um Geld zu verdienen, um irgendwann mal ein Häusle zu bauen. Und die Gen Z will halt eben Sinn hinter der Arbeit sehen. Und das, glaube ich, verstehen auch ganz viele Unternehmen nicht und zünden dadurch nicht stark genug die jungen Leute an.
Ja, der Sinn, das ist ein ganz, ganz großer Punkt auch. Ich meine, wir sehen ja momentan, du hast schon die Statistiken angesprochen, die Burnout-Zahlen machen Platz 1 der Arbeitsunfähigkeitsstatistiken aus und natürlich, wo kommt schon Erkrankungen, Burnout, wo kommt das her? Mangel der Sinnhaftigkeit. Na, das ist natürlich auch was wir da sehen können. Ihr habt schon angesprochen, du hast schon gesagt, du hast einen ganz untypischen Weg eigentlich für deine Generation genommen. Was ist dein Weg?
Ja, gut, Maxi und ich, wir haben uns mit 18 und wie alt warst du? 20 selbstständig gemacht, direkt nach der Ausbildung.
Also ihr habt beide auch eine Ausbildung gemacht?
Ja, also Ausbildung haben wir in der Tasche.
Ja.
Aber direkt danach haben wir gesagt, okay, wir machen uns selbstständig und gehen an Schulen und halten Vorträge und Workshops rund um das Thema psychische Gesundheit bei jungen Menschen. Mhm. Weil wir haben damit gestartet vor circa 5 Jahren. Jetzt ist es ein viel größeres Thema. Damals war es so ein Thema, was eben gerade erst kommt und mal auch in den Medien überhaupt thematisiert wird. Dem haben wir uns verschrieben.
Genau. Das schwerpunktmäßig im Zusammenhang mit den sozialen Medien, weil wir halt wissen, was macht ein exzessiver Social-Media-Konsum mit einem. Und meine Meinung ist ganz klar, je mehr Zeit die Leute auf Social-Media verbringen, desto mehr fördert das Depressionen und vielleicht auch Burnout, weil alles zu viel ist, weil es ständige Reizüberflutung ist. Und dieses Thema Social Media ist im Zusammenhang mit psychischer Gesundheit Dreh- und Angelpunkt unserer Arbeit und fließt auch bis heute in die Arbeit mit den Firmen rein.
Und das ist dann, wenn euch jemand nach eurer Mission oder Vision fragen würde, das wäre dann quasi auch Kern der Aussage.
Also Azubisäule.de ist natürlich dann dazugekommen und da geht es darum, jungen Menschen Zukunftsperspektiven zu eröffnen, ihnen mal aufzuzeigen, was sie nach der Schule machen können und diese große Frage vielleicht ihnen dazu helfen, was mache ich denn jetzt? Was zum Teufel mache ich denn jetzt nach der Schule? Diese schwierige Frage, die sie sich alle stellen.
Ja.
Und ich glaube, vielleicht das große Ganze unseres Unternehmens ist, wie können wir es schaffen, jungen Menschen dabei zu helfen, eine erfüllende Karriere für sie zu finden und sie gleichzeitig glücklicher werden zu lassen im Leben. Natürlich die Ausbildungsbetriebe gleichzeitig auf der anderen Seite. Was ist der beste Weg überhaupt, um Auszubildende zu werben? Direkt in der Schule.
Und wie genau macht ihr das?
Also wir haben 1,80 Meter hohe Standdisplays in Schulen, sind bei jetzt knapp 300 Schulen. Ich hoffe, wir dürfen bald hier die Champagnerflaschen öffnen für die 300. und haben eben diese riesigen Displays direkt in der Aula zum Beispiel sehr präsent, wo sich Unternehmen digital mit Videos oder Bildern präsentieren können und dürfen. Und somit auch die gleiche Sprache der Jugendlichen sprechen, nämlich Hochformat, Video, und ja, so auf sich aufmerksam machen können. Und da können die zum Beispiel auch, also nicht nur dort, aber können sie eben auch die jungen Menschen anzünden. Ne, mit ihren Ideen, mit ihrer Firma, mit ihren Produkten, die sie herstellen, diese Möglichkeit bieten.
Okay, und wann habt ihr so für euch gemerkt, ihr wollt nicht nur drüber reden, sondern tatsächlich auch was verändern? Also ich meine jetzt dieses junge Menschen für die Arbeit begeistern und für die Zukunft fit machen, darüber reden ist das eine, aber tatsächlich dann ins Doing zu kommen, das ist ja auch das, was wir ganz viel erleben, dass an sämtlichen Besprechungsräumen irgendwelche Schlagworte stehen mit Werten und Umgang und wie es zusammen sein soll, aber dann tatsächlich in die Umsetzung zu kommen, ist ja häufig die Schwierigkeit. Wann habt ihr gemerkt, dass ihr sagt, okay, da haben wir richtig Bock drauf, da wollen wir loslegen?
Ja, der Enthusiasmus war da, als wir 2022 gegründet haben und wir haben gesagt, wenn wir uns selbstständig machen, dann auch etwas mit Sinn, wo wir die Welt zu einem besseren Ort machen. Und getrieben von diesem Enthusiasmus, getrieben von dieser Sinnhaftigkeit, war es dann ein einfaches, irgendwie massenhaft Schulen anzurufen und damals Smile zu starten. Und danach auf dem Fundament auch Azubisäule.de aufzubauen. Ja, ich glaube, wenn du diesen Purpose hast, dann fällt es auch leichter, richtig das anzupacken. Und natürlich gehört dann harte Arbeit dazu, aber es fühlt sich in dem Moment nicht so auslaugend an, sondern man brennt dann für die Sache.
Ja.
Und ich denke mir, was gibt's Krasseres, als ja den Karriereweg eines einzelnen Menschen mitzubestimmen. Mhm. Und ich finde es immer ein sehr erfüllendes Gefühl, wenn man auch mal das Feedback bekommt, hey, ich bin total happy mit meiner Ausbildung und ich bin da gerne und ich stehe da auch am Montag morgens gerne in der Firma und arbeite dort. Und das ist natürlich schon etwas sehr Erfüllendes.
Das glaube ich sofort. Also das erlebe ich ja auch immer wieder bei uns, dass wenn du dann wirklich auch was bewegen kannst, dass das einen wahnsinnig antreibt. Aber jetzt gab es mit Sicherheit bei euch auch einen Moment, wo ihr gedacht habt, oh Mann, was haben wir uns jetzt eigentlich hier eingebrockt?
Ja, also in dieser unternehmerischen Laufbahn habe ich das Gefühl, es ist ein ständiges Auf und Ab.
Mhm.
Es ist, du feierst einen Erfolg und am gleichen Tag kriegst du noch irgendwie eine negative Nachricht. und es ist ständig hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Und auch ständig ein Kampf.
Ja.
Also man muss ständig irgendwie für seine Sache kämpfen und die auch verteidigen. Und es gibt auch keine Routinearbeit. Es ist jeden Tag etwas Neues. Ich finde es cool.
Ja.
Manchmal ist es natürlich auch so, dass ich da ein Tief habe und dann irgendwie sage, okay, so einen Scheißtag gibt's auch.
Ja.
Ja,
glaube ich. Also das ist ja dieses typische Auf und Ab, was ja ganz viele auch beschreiben. So, ihr arbeitet jetzt ja, habt ja täglich auch mit den Jugendlichen zu tun oder arbeitet für die Jugendliche und um den Zugang zu der Gruppe zu beschreiben oder zu der Gruppe zu bekommen. Wie würdet ihr die Generation in drei Worten beschreiben?
Also ich habe ein Wort.
Okay.
sinnorientiert.
Ja, sinnsuchend.
Warum jetzt, also ihr habt jetzt beide, ja. ich hab euch die Fragen vorher nicht geschickt, ja. Warum habt ihr jetzt Sinn gewählt?
Weil die junge Generation jederzeit bei fast allem, was sie tut, denkt, verfolgt es einen höheren Sinn. Also ich finde auch, die junge Generation ist unglaublich empathisch. Die denkt sich auch, schade ich mit meiner Arbeit, die ich jetzt verrichte, vielleicht jemand anderen.
Hm?
Und das finde ich schon bewundernswert und finde ich auch gut, so wie es ist.
Weltverbesserer, würde ich vielleicht noch sagen. Und das siehst du einfach bei der Gen Z. Und weißt du, es ist auch die letzte Generation, die noch ein Leben erlebt hat, ohne vollständiges Abtauchen in die digitale Welt. Ich sehe es jetzt in den Schulen, was Generation Alpha ausmacht. Wo ist der große Unterschied zwischen Gen Z und Gen Alpha?
Okay.
Die sind geboren in dieser Welt, wo wirklich du den ganzen Tag am Handy verbringen kannst. Bei Gen Z war es zumindest in diesem ganz jungen Alter noch nicht so üblich, nicht den ganzen Tag am Handy zu sein. Und Gen Alpha, da gibt's KI, da gibt's Handys überall, Smartphones, Tablets. Und du siehst das in den Grundschulen schon bei den kleinen Kindern, dass sie einfach viel Zeit am Handy verbringen. Natürlich hängt es stark von den Eltern ab, aber ja, die werden noch viel mehr geprägt sein von Social Media und haben eben diese andere Seite, dieses krasse Offline-Leben, wo man sich irgendwie am Bolzplatz getroffen hat, die haben diesen Gegensatz nicht mehr erlebt. Und ja, ich bin gespannt, wie die Gen Alpha so sein wird, wie die sich so verhalten und was da als nächste Generation auf uns zukommt.
Okay. Was ist es denn, was die jungen Menschen dann heute jetzt, wir haben einmal über Sinn gesprochen, aber was ist es denn, was sie noch abseits davon auch beschäftigt?
Also, denkt das Gleiche, was uns alle auch beschäftigt. Steigende Preise, jetzt gerade, wo wir einen Podcast aufnehmen, sind ja die Spritpreise utopisch.
Ja.
Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass man sich durch eigene Arbeit nicht mehr das leisten kann, was sich unsere Eltern leisten konnten. Beispiel Hauskauf.
Mhm.
Das ist ja fast schon, also da muss man schon utopische Gehälter verdienen, dass man sagt, okay, jetzt kann man sich vernünftig ein Haus finanzieren. Und natürlich die ganzen Krisen auf der Welt, Klimakrise ist immer noch sehr präsent. Momentan interessiert es wieder keinen. Aber es kommt trotzdem auf uns zu und kommt immer näher.
Ja.
Ist ja schon präsent, ist ja schon da. Und dann natürlich die Kriege auf der Welt lassen da einen nicht locker. Also man hat das Gefühl, alle werden irre und schießen wieder drauf los. Es verunsichert natürlich total.
Ja.
Wir hatten ja schon mal Krieg oder Kalten Krieg in den 90ern. Ich meine, da haben wir noch nicht gelebt. Aber was ich immer höre, wenn man sich so mit anderen unterhält, mit Älteren, die das erlebt haben in der Zeit, da war die Wahrnehmung trotzdem nicht so krass. Obwohl die Doomsday Clock ja wirklich 11:45 war mit der Kuba-Krise und so.
Ja.
Nur der große Unterschied ist halt, dass wir heute alles jederzeit mitbekommen. Wir haben ja quasi, außer wir entscheiden uns ganz bewusst und ganz radikal dazu, Digital Detox zu machen. Wir kriegen alles mit, wenn wir ein normales Leben führen. Und zwar rund um die Uhr, immer wieder und wieder und wieder. Und so kommt natürlich der Eindruck, dass die ganze Welt den Bach runtergeht. Und ich glaube, was der Generation, was den Menschen in unserem Alter fehlt, und woran ich auch zweifle, ist so die Frage, kann ich es mit meiner eigenen Leistung schaffen, eine bessere Zukunft zu haben? Ist da die Möglichkeit, dass wir, dass es uns in Zukunft besser geht?
Ja, da kommt ja ganz stark wieder dieser Sinnfaktor durch. Und ich habe mal den Spruch gehört, wer Leistung will, muss Sinn bieten. Also das spiegelt ja, glaube ich, dann, so wie eure Einschätzung jetzt ja auch, ist unsere Generation, glaube ich, ganz stark wieder. Und das erlebe ich ja auch immer wieder, wenn wir mit Unternehmen zusammen sind, dass dann Sinn, was ist das, wo kommt es her und warum ist es vielleicht auch wichtig, sich darum zu kümmern. Und durch eben diese ständige Verfügbarkeit von allen möglichen Informationen wird natürlich schon die Frage danach, wofür und weshalb und warum, nochmal eine ganz andere.
Ja.
Wo sagt ihr, dass das unterschätzen die älteren Generationen massiv?
An der Jüngeren?
Ja, genau, an der Jüngeren.
Also, ich glaube, wir sind deutlich konstruktiver als die ältere Generation und viel teamfähiger. Also, ich glaube, das ist auch eine der größten Stärken. Jeder weiß, was sein Aufgabenbereich ist, und dann wird zusammen angepackt. Und dann wird auch zusammen umgesetzt, und wenn ein Problem auftritt, dann hockt man sich zusammen und findet schnell eine gute Lösung für dieses Problem. Und da geht es dann wenig um Ego oder um Position oder um irgendwas, sondern um die beste Lösung. Und das ist was ich bei der Generation meiner Eltern, vielleicht ziehe ich die jetzt aber auch alle, sind nicht alle natürlich so, ich will da jetzt nicht sagen, dass da alle so sind, aber ich sehe dann oft so, ja gut, aber ich bin ja hier der Vorgesetzte, und wenn ich sage, wir gehen den Weg A, dann gehen wir den Weg A. Und ich glaube, bei der Gen Z wird sowas nicht mehr in der Form geben. Da geht es darum, wer hat die beste Idee, und der gewinnt. Oder diesen Weg geht man dann. Und ich glaube auch, dass Vorgesetzte, also wenn die Gen Z in das Alter kommt, sag ich mal, wo wirklich reihenweise dann auch Vorgesetzte in Unternehmen sind, dass es da diese Hierarchien, wie sie damals bestanden, gar nicht mehr so da sind. Und dass es die dann gar nicht mehr so gibt, dass dann auf den Tisch gehauen wird und gesagt hat, ja komm, wir machen es jetzt so und so, sondern eben, dass es ein Miteinander ist, ein gemeinsamer Entscheidungsprozess und gemeinsames Vorangehen. Und das schafft natürlich eine ganz andere Innovationskraft als die Generation zuvor.
Okay. Was darf unsere Generation von der älteren Generation lernen?
Dass es schon auch wichtig ist, hart zu arbeiten. Wenn man dann irgendwas gefunden hat, wo der Sinn vielleicht da ist. Und dass es sich lohnt, sich zu bemühen, Zeit zu investieren und Muse in Pioniergeist zu stecken, weil letztlich der Pioniergeist einfach sich lohnt und das auf jeden Fall sich auszahlt.
Weißt du, was ich bewundere an der Generation meiner Eltern, ist dieses langfristige Denken. Also die sind viele mit 16 dann, haben angefangen, irgendwie eine Ausbildung zu machen, und sind so in die Arbeitswelt gekommen und haben sich gedacht, wenn ich mit 30 mal befördert werde, dann ist das gut. Heutzutage, dieser Gedanke ist in unserer Generation gar nicht. Also am liebsten will man Influencer sein und nach 2 Monaten schon das große Geld verdienen. Und nicht Stück für Stück immer besser werden an dem, woran man gerade arbeitet. Und ich glaube, dass dieses langfristige Durchhaltevermögen, mal wirklich sich an etwas festzubeißen und daran immer wieder auch zu scheitern und dann aber trotzdem weiterzumachen und zu wachsen, das ist, glaube ich, etwas, eine Qualität der älteren Generation. Da kann sich unsere Generation eine Scheibe abschneiden.
Ja, das glaube ich auch, dass das auf jeden Fall ist. Wie, ich muss jetzt nochmal drauf zurückkommen. Wie war das für euch? Ihr habt diese Sinnfrage.
Du machst es so gut, Henry, wirklich. Es erinnert mich an so ganz klassische Podcasts. So. Ich muss jetzt nochmal darauf zurückkommen.
Ein bisschen Markus
so,
Lanz.
Ich wollte gerade sagen, so Markus Lanz gerade im Kopf. Du müsstest jetzt einfach noch so verschachtelte Sätze
machen
mit
haben,
ganz
oder?
Vielen Nebensätzen.
Genau, richtig.
Ich habe gestern dann eine Kolumne gelesen.
Ja, genau.
In der Süddeutschen Zeitung.
Na, geil. Nee, weil es mich einfach interessiert und ich meine, das ist bei uns, diese Sinnhaftigkeit ist ja bei uns auch einer der 5 Erfolgsfaktoren für Gewinnerteams. Wir brauchen verschiedene Zugänge und die Sinnhaftigkeit ist einer davon. Habt ihr eine Methode, ein Tool oder einen Weg, wo ihr sagt, das ist eine Möglichkeit, zu seiner eigenen Sinnhaftigkeit zu kommen? Weil ihr sagt, das ist das, was die Jugendlichen bewegt, das ist das, wo es in Zukunft auch hingehen wird. Jetzt ist es ja aber ein wahnsinnig sperriger Begriff oder irgendwie einen Zugang dazu zu bekommen, zu diesem Thema Purpose, die Werte, die Sinnhaftigkeit, wofür stehen wir, warum machen wir das? Und das habt ihr ja selber auch beschrieben, dass wenn man das hat, und das empfinde ich genauso, dann gibt das wahnsinnig viel Antrieb. Aber die Beobachtung hat ja zumindest in meinem Umfeld jetzt auch gezeigt, dass das viele auch gar nicht so richtig haben. Habt ihr da einen Weg, habt ihr da eine Möglichkeit, ein Tool, wie auch immer, wo ihr sagt, das ist so kann es gelingen, dass man dorthin kommt?
Ja, ich glaube, da müssen wir eintauchen in das Thema, mit dem ich mich intensiv beschäftige. Und es heißt Digital Detox. Ich sehe einfach, dass Langeweile heutzutage nicht mehr zugelassen werden kann. Und wenn wir natürlich ständig unter Dauerbeschallung sind und die ganze Zeit Informationen aufnehmen und so, wie soll der Mensch dann jemals überlegen, was in ihm ist, was innen ist? Und ich glaube, diese Suche nach dem Sinn und nach dem, was einem vielleicht Spaß macht und so weiter, das kann nur von innen herauskommen. Anders geht's nicht. Und wenn ich jetzt aber die ganze Zeit Reize von außen habe, dann kann niemals das Innere aufblühen. Das heißt, ich muss mir die Zeit nehmen und finde sowas dann vielleicht, wenn ich 4 Stunden auf die Blumenwiese schaue oder wenn ich 3 Tage durch den Wald wandere und vielleicht einfach mal das Handy währenddessen ausschalte. Und dann kommen tiefgreifende Erkenntnisse.
Also es ist gar nicht so schwer.
Genau, wir müssen nur mal das Handy weglassen und uns ein bisschen von den ganzen Reizen im 21. Jahrhundert abkoppeln.
Und das ist dann im Prinzip schon das Einfachste, dorthin zu kommen, einfach zu sagen, ich pack das Handy weg?
Also auf Teufel komm raus wird es auch nichts, glaube ich. Man kann jetzt nicht mit der Erwartung hingehen, so, das mache ich jetzt und dann kommen mir alle genialen Ideen und ich mache Business und so weiter. Aber ich glaube, dass es einfach im Laufe des Lebens kommt, wenn man es immer wieder zulässt, sich die Zeit für sich zu nehmen. Und die Zeit für sich braucht es auch. Also wenn man ehrlich ist, wir haben ja dann auch, als wir gegründet haben, gesagt, wir setzen jetzt den vollen Fokus da rein. Mhm. Und haben uns davor auch, als wir noch im Hamsterrad waren mit irgendwie Ausbildung, Arbeit und so weiter, haben wir uns täglich die Zeit genommen, uns abends halt zu treffen oder per Zoom zusammenzuschalten, um dann zu überlegen, um zu brainstormen und zwar ohne Ablenkung. Und dann sind wir langsam auf die Ideen gekommen.
Also ihr hattet gar nicht die konkrete Idee jetzt so genau, euch ist es wie vom Blitzschlag getroffen und das machen wir jetzt, sondern ihr habt gesagt, ihr wollt was machen, aber habt noch gar nicht so genau gewusst, was eigentlich. Und dann habt ihr euch abends nach der Arbeit noch per Zoom zusammengeschaltet und habt überlegt, hey, was können wir machen?
So war es und am Ende des Tages haben wir das auch nur ermitteln können, weil wir etwas getan haben. Mhm. Wir haben die ganze Zeit zu Hause im damals noch Kinderzimmer gehockt Ja, da fliegt dir nichts zu. Mhm. Also da kommst du auch nicht auf irgendwas. Mhm. Da kommst du auch nicht auf den zukünftigen Berufswunsch. Weil Fakt ist ja auch, wenn wir in der Schule sind, so wirklich einen Skill, den die Arbeitswelt braucht, haben wir noch nicht. Also wir können irgendwelche Kurven berechnen oder was auch immer. Wenn du nicht gerade Mathematiker werden willst, braucht es kein Mensch mehr. Und vor allem in Zeiten von KI, was brauchst du noch, was die Schule lehrt? Also relativ wenig. So die Basics natürlich, ne? Aber wenn es dann weitergeht, wird schon dünner. Und wir müssen einfach mal, also ich glaube, unsere Generation, die muss mal ein bisschen aus dem Kinderzimmer raus, das Handy weglegen, mal ein Praktikum machen. Weil man sagt, okay, ich könnte mir vorstellen, das und das zu tun, mach doch mal ein Praktikum. Schaust du doch mal an. Investier mal eine Woche deiner Freizeit und dann weißt du auch ziemlich schnell, meistens nach den ersten zwei Tagen, ist es was für mich oder nicht. Und nur so kannst du es dann auch herausfinden. Du musst etwas tun, du musst mit irgendwas starten. Es wird aber nicht besser, wenn du dann sagst, ah, mir fällt jetzt nichts ein und ja, jetzt gehe ich auf die FOS nach der Realschule oder so. Ja, dann wirst du auch in den nächsten 2, 3 Jahren FOS nicht herausfinden, was dir liegt. Es wird dir nicht zufliegen. Du musst schon etwas tun. Und wie gesagt, sei es ein Praktikum oder weiß nicht, der Vater nimmt einmal mit auf die Arbeit und sagt mal, hey, ja, was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Und wenn man das versteht und sieht, dann kann auch so ein Funke überhaupt erstmal überspringen.
Ja, also es ist schon auch Learning by Doing. Und ich glaube, der Erfolg kommt zwischen diesen beiden Zuständen. Es zulassen, dass man Zeit für sich hat, aber dann eben auch etwas tun, um herauszufinden, wie es funktioniert und ob es funktioniert und so weiter.
Ich meine, das ist wahnsinnig wichtig. Und spannend wird es jetzt ja, das Ganze zu übersetzen und diese PS dann auch letzten Endes auf die Straße zu bringen. Und häufig höre ich auch in Gesprächen mit Unternehmen zusammen, wir tun uns im Nachwuchs schwierig, wir finden keine Azubis. Habt ihr eine Erklärung, woran das liegen könnte? Wenn doch eigentlich wir sinnsuchend sind, dass wir dann trotzdem diese Diskrepanz haben zwischen, ich finde keine guten Arbeitsplätze und die Unternehmen sagen, sie finden keine guten Azubis mehr.
Ich glaube, das liegt in der Art und Weise, wie Unternehmen rekrutieren momentan. Vor allem junge Menschen rekrutieren wollen. Und das ist halt einfach noch mit einer Denkweise, die hat vor 20 Jahren, 30 Jahren gut funktioniert. Jetzt aber halt nicht mehr. Also es reicht einfach nicht, auf seine Karriereseite hinzuschreiben, ich suche Industriekaufleute und Werkzeugmechaniker. Und ja, übrigens, der Benefit ist anstatt 25 Tage Urlaub 30 Tage. Am Ende des Tages, das ist alles nett. Das sind kurzfristige Faktoren, die kurzfristig Motivation schaffen beim Schüler. Aber das ist nichts, weshalb sich der Schüler dann, ein sinnsuchender Schüler, sich dann für das Unternehmen entscheidet, weil er mehr Urlaub bekommt oder weil er 100 Euro mehr Gehalt bekommt. Das ist nicht der Key-Faktor. Das heißt, ich muss mir mal überlegen als Unternehmen, okay, was produziere ich denn? Und warum ist das Produkt, welches ich produziere, cool? Und warum hilft es wiederum anderen Leuten? Oder wie du es so schön in deinem letzten Podcast erzählt hast, ich bin ein kleines Zahnrädchen in einem großen Getriebe. Es wäre aber auch mal sinnvoll, das Getriebe zu erklären.
Ja, na? Definitiv.
Und das macht halt so gut wie kein Unternehmen. Und das ist etwas, wobei wir Unternehmen unterstützen. Stell dir mal raus, was machst du eigentlich? Also Beispiel Logistiker. Du hast eine Spedition. Mhm. Dann erklär doch, welche Produkte du transportierst. Das ist ja kein Geheimnis. Das darfst du ja erzählen.
Ja.
Und erklär doch bitte auch, warum du das Thema Logistik vielleicht anders denken möchtest und umweltschonender sein möchtest als andere. Und warum du deswegen etwas Positives für die Welt machst. Ne? Du veränderst nicht die Welt grundlegend und kannst das alles nicht, aber du hast einen gewissen Platz in deiner Branche und tust etwas Gutes, aber erzähl's doch. Weil am Ende des Tages interessiert es niemanden, ob du jetzt, wie gesagt, mehr Urlaubstage, mehr Gehalt bekommst. Das ist alles nett, aber du wirklich dieses Key-Feature musst du doch.
Ja, ich habe dieses Key-Feature, Ich weiß von zwei Beispielen. Das eine ist bei Boeing in der größten Produktionshalle der Welt. Steht ganz fett innen drin. 30 mal 50 Meter steht Boeing Building a Legend. Kann man sich natürlich drüber streiten, ob es Boeing geschafft hat, jetzt mit den Skandalen der Legende zu werden. Und das zweite ist aber, zu sagen, Harley Davidson, we sell a dream, the bike is for free. Also quasi genau das Gleiche. Wir verkaufen einen Traum und das Motorrad kriegst du kostenfrei dazu. Und das sind doch, glaube ich, dann so die Dinge, wo wir uns in der Zukunft mehr dahin bewegen müssen, zu sagen, wir kriegen das, was wir machen und diesen Spirit und die Sinnhaftigkeit dann auch in die Kommunikation und in den Transport nach außen, oder?
Ja.
Das möchte ich noch dazu sagen, es liegt natürlich schon auch ein Stück weit an dieser Gen Z, weil die komplett anders ist. Und die Betriebe beißen sich die Zähne aus daran, die zu erreichen. Was ist anders? Zum ersten Mal verbringen Menschen einen Großteil ihres Lebens irgendwie damit, aufs Smartphone zu schauen und auf Social Media die Zeit zu verbringen und so. Und natürlich ticken diese Menschen dann auch völlig anders. Und wenn jetzt ein Betrieb eine Ad auf Social Media schaltet, in dieser Welt, wo man mit Millionen fantastischen Reels konkurriert, dann ist es so ein bisschen, als würde ich jetzt eine Nadel im Heuhaufen platzieren und darauf hoffen, dass die der künftige Azubi findet. Und deswegen braucht es so eine diversifiziertere Strategie im Recruiting, wo ich die Leute abholen kann. Und das ist eben nicht nur auf Social Media. Es ist ein Irrglaube, dass heutzutage alles über Social Media geht. Weil auf Social Media kannst du fast nicht mehr auffallen. Weil, wie gesagt, du konkurrierst mit Katzenvideos, mit überragenden Videos von irgendwelchen Influencern und so. Das ist alles überladen. Und dann kommt eben in diesem Social Media Zeitalter alles, wo man irgendwie anders wirbt, wo man besonders wirbt, besonders heraus. Also das sticht einfach heraus.
Ja, glaube ich. Also das merke ich ja selber auch, dass das Social-Media-Spiel eine ganz eigene Wissenschaft für sich ist. Aber gut. Ich will jetzt nochmal zu euch als Team draufkommen. Und ihr habt ja jetzt auch, seid ja auch ordentlich gewachsen, habt jetzt ja auch ein kleines Team hinter euch aufgebaut. Wie wichtig ist für euch da der Sinn innerhalb des Teams und wird der auch kommuniziert?
Da muss man den CPO fragen. Da halte ich mich raus.
Ja, also was schon ganz entscheidend ist, ich habe The Big Five for Life von John Strelacki gelesen. Ja. Ein bekanntes Buch.
Ja.
Ja, der hat viele tolle Bücher geschrieben und in dem Buch geht es ja darum, wie der Zweck des Unternehmens matcht mit dem Zweck des Lebens, mit dem Zweck der einzelnen Personen. Und da sind wir wieder bei diesem Thema Sinn. Und er beschreibt es ja so, dass wenn dieses Matching da ist, dann hat man überragende Mitarbeiter. Dann werden die alles dafür tun und dann kommt es auch gar nicht mehr so aufs Geld an.
Ja.
Ich denke, auch wir, wenn ich ehrlich bin, könnten da mehr tun. Weil wie ist es im Alltag? Man beschäftigt sich halt die ganze Zeit mit den täglichen Doings. Man ist in seinem eigenen Tunnel. Und ich habe jetzt angefangen, halt Workshops zu halten, wo es so ein bisschen um die Persönlichkeiten der einzelnen Mitarbeiter geht. Und wir quasi die Kommunikation intern verbessern, damit man versteht, wie ticken die anderen, wie ticke ich selbst und wie können wir als Team besser zusammenarbeiten, zu einem Dreamteam werden quasi.
Ja, ja.
Oder zu einem Gewinnerteam.
Ja, genau, richtig.
Genau. Und ja, ich sehe es so, dass wir noch einen Workshop brauchen, wo es darum geht, mal klar zu kommunizieren, was ist der Zweck des Unternehmens und wo ist das Matching mit dem jeweiligen Mitarbeiter.
Ja.
Weil ich glaube schon, dass wir gerade sehr stärkenorientiert arbeiten. Jeder macht das, was er gut kann, wo er irgendwie genau reinpasst in diese Stelle. Ich meine, jetzt sind wir ein Team aus mit uns 11 Leuten. Es ist alles noch überschaubar. Aber trotzdem, ich glaube, das haben wir hinbekommen. Und jetzt wäre es auch unsere Aufgabe, ich bin da ehrlich, noch mehr zu kommunizieren, was ist der Sinn des Ganzen, was wir hier tun. Und es ist eben nicht nur irgendwie Anzeigen zu verkaufen in den Schulen auf irgendwelchen Displays, sondern das ist ganze Karrieren einschlagen zu lassen. Also den Schülern die Idee zu pflanzen in den jungen Jahren, was könnte ich vielleicht nach der Schule machen und wo verläuft meine Karriere hin? Und ich bin mir sicher, dass die Vertriebler, die wir haben, das nicht mehr täglich denken und leben, sondern die verkaufen Anzeigen. auf den Monitoren. Ja. Aber es geht um viel, viel mehr. Und wenn wir das jetzt noch bei den Vertrieblern einpflanzen, dass wir wiederum bei Schülern ganze Karrieren einpflanzen, dann verkaufen die vielleicht viel besser. Das machen wir noch.
Okay. Und du hast gesagt, wie nimm uns mal mit. Lass uns mal hinter die Kulissen blicken. Wie macht ihr das konkret? Also du hast jetzt gesagt, ihr macht Workshops. Stellt ihr dann nach Persönlichkeit ein oder wie macht ihr das? Sagt ihr, das fehlt uns noch oder und sucht da speziell danach? Wie macht ihr das?
Also, was wir auf jeden Fall immer machen, ist eben, wir stellen jetzt niemanden ein, um die Stelle zu besetzen. Mhm. Davon halte ich überhaupt nichts. Sondern wir stellen wirklich nur Leute ein, wo wir wissen, die Person brennt. Also ich will Leute, die sagen, ich habe total Bock darauf. Wenn jemand zu mir kommt ins Bewerbungsgespräch und sagt, ich will nur Geld verdienen, dann breche ich es ab. Mhm. Ist auch schon passiert. Habe ich nach einer Minute gesagt, okay, sorry, ich glaube, es matcht nicht. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und dann muss der Job zu der Person passen und zu der Persönlichkeit. Und wir haben zum Beispiel jetzt hier unseren Stefan, der macht die ganze Technik. Das ist eher ja, eine introvertierte Person. Mhm. Und dem geben wir auch keine Aufgaben, dass er jetzt groß ja, akquirieren muss oder telefonieren muss. Sondern der darf im Hintergrund die Strippen ziehen und Systeme etablieren und sich ganz komplexen technischen Problemen widmen. Und darin ist der Bombe. Das ist sein Ding. Das ist etwas, was ich nicht kann. Ich habe die Kapazität nicht.
Ja.
Und ich bin halt eher so der halt gut quatschen kann und oftmals halt auch mit den Kunden auf einen Nenner kommt. Und das ist dann das, was ich mache. Und genau so haben wir das ganze Team aufgebaut. Und ich glaube, deswegen harmoniert es bei uns auch so gut, weil wir direkt im Bewerbungsgespräch ermitteln wollen, passt dieser Persönlichkeitstyp eigentlich zu der Stelle, die wir offen haben? Und brennt die Person? Also hat die da richtig Bock drauf?
Also ist es euch eigentlich eher wichtiger, dass ihr sagt, die Motivation und die Passion ist da für die Sache und gar nicht so sehr die Qualifikation oder die Erfahrung, die vielleicht schon jemand mitbringt.
Ja, also wir haben nur fachfremde Leute. Also wir haben, glaube ich, einen, der wirklich da qualifikationsmäßig reinpasst und der Rest ist fachfremd. Es ist völlig scheißegal. Also Unternehmen, die, klar, es gibt Positionen, wo man wirklich ein Ausbildungsstudium darin braucht, explizit. Aber meine Erfahrung ist, wenn die Leute brennen und Bock haben und auch einigermaßen smart sind, dann lernen die schnell und outperformen immer den, der sich jetzt aus seinen damaligen Errungenschaften irgendwie ausruht und sagt, ja, also vor 10 Jahren, da war ich jetzt hier zum Beispiel der geilste Verkäufer bei der Firma XY, und der sich dann schon so positioniert im Bewerbungsgespräch, muss ich sagen, brauche ich nicht. Ich brauche den, der sagt, hey, ich habe da total Lust drauf, ich weiß, ich habe die Qualifikation nicht, aber ich gebe richtig Gas, darauf könnt ihr euch verlassen. Und wo ich das wirklich spüre, das sind die Leute, die halt die anderen immer outperformen.
Was macht für euch jetzt ein echtes Gewinnerteam aus?
Ja, ein Gewinnerteam ist einfach, wenn alle wissen, man sitzt in einem Boot oder auf einem Schiff und man steuert halt das eine Ziel an und alle versuchen zusammen zu diesem Ziel zu kommen. Mit allen Risiken und allen Chancen. Also das Boot kann oder das Schiff kann sinken, kann komplett entern, es kann eine Meuterei geben, es kann halt Unstimmigkeiten innerhalb vom Team auf dem Schiff geben. Aber im besten Fall nimmt man das alles in Kauf und auch alle Probleme, die da entstehen. Und am Schluss hat man es dann vielleicht geschafft am Ende und man freut sich einfach. Und ist für mich dann ein Gewinnerteam.
Was ist für dich denn ein Gewinnerteam?
Was ist für mich ein Gewinnerteam? Naja gut, ich meine, das Gewinnerteam, so wie wir, das ist ja genau diese Sperrigkeit, ne? Dass wir nicht genau wissen, in diesen weichen Faktoren, wie können wir das handhaben. Und wir haben für uns rausgefunden, und das hat auch die Erfahrung gezeigt, dass einfach wir 5 verschiedene Faktoren brauchen für ein Gewinnerteam. Und das sind auch mit Riesenstudien bei Google und bei Meta ist das belegt worden, dass die Teams, die dort besser waren als andere, einfach diese 5 Faktoren auch hatten. Also es ist nicht aus der Luft gegriffen, sondern deswegen sind auch diese Unternehmen dort, wo sie sind, weil die Teams halt dementsprechend so performen. Und das Erste, was wir brauchen eine psychologische Sicherheit. Also ich muss mich irgendwie wohlfühlen in dem Team. Ne? Will ich überhaupt auf dem gleichen Schiff sitzen wie alle anderen auch? Oder muss ich Angst haben, dass eben genau die Meuterei passiert? Da muss ich sagen, naja, ich will nicht nur auf dem Ozean unterwegs sein, sondern ich will auch schon irgendwo ein Ziel haben und da ankommen. Also wir brauchen eine Leistungsorientierung. Da muss mir klar sein, was ist überhaupt meine Rolle hier auf dem Schiff? Bin ich der Matrose? Bin ich der Steuermann? Bin ich fürs Essen zuständig? Muss ich Steak schrubben? Oder was ist meine Aufgabe? Und wie laufen die Prozesse hier ab? Das Vierte ist, habe ich einen Sinn? Also sehe ich da drin, das ist ja passend der Spruch dazu, wenn du ein Schiff bauen willst, lerne den Männern nicht, wie ein Boot gebaut wird, sondern lehre ihnen die Sehnsucht nach dem Meer. Also quasi auch hier passend da dazu. Und das Letzte ist, mir muss natürlich klar sein, welchen Job, den ich hier mache, wie beeinflusst der alle anderen auch? Und wie beeinflusst der unser Ziel? Also wenn ich weiß, ich muss die Segel hissen, dann ist mir klar, wenn ich die Segel nicht hisse, dann kommen wir nicht zu unserem Ziel voran. Also quasi auch da zu wissen, welches Zahnrad bin ich da und wie funktioniert auch die gesamte Maschinerie. Und ich glaube, wenn wir diese 5 Faktoren haben, dann sind wir auf einem ganz, ganz guten Weg zu einem Gewinnerteam. Das ist das für mich ein Gewinnerteam, wenn wir es jetzt mal sehr systematisch runtergebrochen betrachten wollen. Aber oder handelbar sehen.
Hammer. Ja. Ich finde es vor allem cool, wie viel Bootanalogien du kennst.
Aber ja, das war jetzt so ein schönes Beispiel von dir.
Ist ja komplett eingestiegen.
Ja, voll, habe ich richtig mitgenommen. Wir kommen langsam zum Ende. Wo sagt ihr, das unterscheidet euch beide am meisten?
Ich würde sagen, ich bin mehr Dichter und Denker und Max ist mehr Macher. Ich bin Philosoph und Max ist Stratege. Und es mag sich verrückt anhören, aber ich glaube, diese Kombination aus beidem, Realismus und gleichzeitig diese große Suche nach dem, wie kann ich die Welt zu einem besseren Ort machen, hat uns dahin gebracht, wo wir heute stehen.
Wo habt ihr die größte Gemeinsamkeit?
Ich glaube, wir haben einen sehr gleichen Wertekompass. Also wie ich es schon als sehr identisch bezeichne bei uns. Und wir haben ein hohes Maß an Loyalität untereinander. Also der Max ist der, dem ich da auch mit am meisten vertraue bei solchen Themen und wo ich ihm blindes Vertrauen habe. Und das ist was man wirklich wirklich blindes Vertrauen hat man zu sehr wenig Menschen. Und vielleicht zu seiner Familie, aber zu so richtig externen Menschen ist es oftmals schwer. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass das so bei uns ist.
Ja, das geht mir auch so. Also es ist eigentlich krass, dass wir uns kennengelernt haben, weil ja, es ist vielleicht auch was Höheres. Schicksal oder was auch immer.
Verstehe ich. An euch, also jeweils an euch, was würdet ihr eurem 10 Jahre jüngeren Ich sagen? Welchen Hinweis, welchen Tipp?
Alter Schwede, Henry, du stellst die Frage.
Ja, das ist sehr philosophisch heute.
Das ist krass.
Also, ich würde sagen, zieh durch, gib niemals auf. Und egal, welche Steine dir in den Weg gelegt werden, ja, zieh durch. Also halt's aus und mach weiter.
Maxi? Ich würde ihm sagen, du wirst das schon schaffen. Du wirst erfolgreich werden. Und gib nicht auf, selbst wenn es mal richtig hart wird und du vielleicht die Hoffnung und den Glauben an dich verlierst, weil selbst wenn du in diesem Tal wieder bist, wozu es kommen wird im Leben, dann gibt es auch wieder einen Berg nach dem Tal. Und es wird alles gut.
Das ist doch ein hervorragendes Schlusswort von euch beiden. Vielen Dank, Jungs, dass ich heute hier sein durfte, dass wir gemeinsam hier den Podcast aufgenommen haben. Ich wünsche euch, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, aber ich wünsche euch trotzdem weiterhin ganz, ganz viel Erfolg auf eurem Weg. Finde ich sehr, sehr spannend, was ihr macht und vielen Dank, dass ihr dabei wart.
Sehr gerne, danke für die Einladung und das gebe ich nur zurück. Viel Erfolg euch.
Danke.
Ja, ich fand's krass, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also ja, vielen Dank und auch dir alles Gute.
Danke, danke, Männer. Ciao, ciao und danke fürs Zuhören.
Tschüss.
Servus.